Also Gaben im Dienst des Gemeindebaus. Dazu ein kleiner Vers als Einstieg aus Römer 15, Vers 2. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zur Erbauung, schreibt Paulus da. Es ist für mich immer wieder interessant, wie Bibelworte, die man kennt, also ich kenne dieses Wort schon lange, auch in dem Zusammenhang, dann auf einmal, wenn man sie in einem anderen Zusammenhang liest, wieder nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Nicht? So ist das in der Bibel. Der Zusammenhang in Römer 15 ist, dass Paulus darum ringt, dass die Gemeinde Rücksicht nimmt, dass jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, weil Dinge unterschiedlich zum Beispiel beurteilt werden. Das scheint mir in unseren Tagen auch sehr wichtig. Damit die Gemeinde zusammenbleibt, schreibt Paulus, die einen beurteilen das so, mit dem Fleisch zum Beispiel, darf man das kaufen, was eigentlich den Götzen geweiht war, auf dem Markt, darf man das dann da kaufen und essen. Manche haben ein sehr feines Gewissen und sagen, nein, das sollten wir als Christen nicht tun. Andere sagen, das juckt mich doch nicht, wenn ich es gar nicht weiß, wo es herkommt, ich esse es als Fleisch. Und dann kann eine Gemeinde sich über einer solchen Frage schon auseinanderspalten, weil jeder natürlich seine Sicht auch begründet geistlich und dann sagt, aber ich habe doch recht und die anderen sind doch irgendwie nicht so konsequent und dann ist die Gemeinde sehr schnell zerstört. Und Paulus sagt, nehmt Rücksicht, es gibt im Glauben starke Leute, es gibt schwächere Leute und jeder soll so leben, dass er nicht an sich selbst gefallen hat, sondern dass er nach dem sucht, was dem Wohl des ganzen Leibes Christi dient in diesem Zusammenhang. Darum geht es. Also Paulus will natürlich jetzt nicht sagen, trachtet danach, dass ihr jedem gefallt, das wird uns nie gelingen. Also Menschen zu gefallen ist nicht das Ziel, sondern achtet darauf, was eigentlich dem Bruder oder der Schwester im Glauben nützt, damit der Bruder, die Schwester gestärkt wird im Glauben und gefördert. Oder umgekehrt die Frage, was könnte meinem Bruder, meiner Schwester ein Anstoß werden, sie in einen Gewissenskonflikt hineinstoßen, der dann schädlich ist. Weil wenn Menschen etwas tun, vielleicht von anderen gedrängt, was ihr Gewissen aber ihnen nicht ermöglicht, dann werden sie im Glauben Schaden nehmen, weil sie gegen ihr Gewissen handeln. Und ich will, weil die aktuelle Situation einfach natürlich auch im Lande schwierig ist, ne, das nochmal so ein bisschen, obwohl es nicht zur Predigtreihe passt, vertiefen. Das bedeutet ja, dass Paulus hier sagt, es gibt eine Gewissensfreiheit, Dinge zu entscheiden in der Gemeinde. Und es ist unschwer zu erkennen, dass diese Linie von Paulus bis über die Reformation, hier stehe ich, ich kann nicht anders, dahin geführt hat, dass wir ein Land bekommen haben, eine Gesellschaft, in der es eine Gewissensfreiheit gibt. Ich weiß nicht, ob das noch immer so bleiben wird in unserem Land. Ich habe den Verdacht, dass es anders werden könnte. Aber das soll nicht das Feld sein, um das ich kämpfe, weil ich weiß, unsere Vorfahren haben in einer viel schwierigeren Welt nach ihrem Gewissen gehandelt. Und das Wichtigste ist eben nicht, dass man konform ist mit all dem, was die Gesellschaft sagt, sondern das Wichtigste ist, dass das, was man tut, man vertritt vor seinem eigenen Gewissen und vor Gott. Und wenn da dann zum Beispiel in der Gemeinde unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden, dann kann es nicht sinnvoll sein, wenn wir uns das gegenseitig vorwerfen, weil am Ende geht es nicht darum, ob diese Gesellschaft sich so entwickelt oder so entwickelt, sondern am Ende geht es nur um eins, ob der Einzelne, ob du, ob ich vor Gott bestehen kann. Und alles andere ist daneben zweitrangig. Kleiner Abstecher zum Thema Reformation, Gesellschaft, Gewissensfreiheit, Römer 15, Vers 2. Jetzt haben wir aber die Reihe Gaben im Dienst des Gemeindeaufbaus und da klingt der Satz ja noch einmal anders. Jeder lebe so, dass er seinem Nächsten, also dem Mitgeschwistern in der Gemeinde, gefalle zur Erbauung. Das heißt ja, wenn ich meine Gaben einsetze, es geht hier um mehr, als dass ich irgendetwas hier oder da tue, sondern es geht um eine Haltung insgesamt. Es geht um eine Haltung, die Paulus einfordert, dass man so lebt in der Gemeinde oder auch so seine Gaben einbringt im Dienst in der Gemeinde, dass es anderen gefallen kann. Und das heißt, dass sie unterm Strich sagen, es gefällt uns, wie dieser Bruder, diese Schwester sich hier in der Gemeinde einbringt mit den Gaben, die Gott anvertraut hat, damit allen dadurch geholfen wird, dass es zum Nutzen für alle ist. Das ist doch der Sinn dessen, was Paulus hier sagen will. In Epheser 4, Vers 15 schreibt er, lasst uns wahrhaftig sein und in allen Stücken, in in allen Stücken, hat Luther übersetzt, in allen Bereichen, könnte man vielleicht sagen, in jeder Hinsicht wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, von dem her der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt. Das Bild des Leibes aus vielen Gliedern, so sieht Paulus Gemeinde. Und wir sehen hier, dass es den Aposteln nie einseitig einfach nur darum ging, dass die Gemeinde wächst. Zahlenmäßig. Man könnte das ja so verstehen, ne? Wir haben verschiedene Gaben, es geht um den Gemeindeaufbau, unsere Gemeinde soll größer werden, sagt Paulus hier gar nicht, sondern dass jeder Einzelne persönlich in seinem Glauben wächst und zwar zu Christus hin, der das Haupt ist. Es geht also um die Christusbeziehung des Einzelnen, die hier im Blick ist. Deswegen wiederhole ich diesen Gedanken aus einer vorherigen Predigt zum Thema: Der Einsatz deiner Begabung führt dazu, dass du selbst im Glauben wächst, darin stark wirst und dich dadurch, dass du es einbringst, auch besser einordnen kannst in den Gesamtzusammenhang des Leibes. Hier ist mein Platz, meine Funktion, was ich tue. Da ist der Bruder, die Schwester. Und das Ganze wird unterm Strich dazu führen, dass deine Christusbeziehung stärker wird. Und dahin kommt schon ein Gedanke nämlich ins Spiel, den Bonhoeffer auch mal sehr deutlich formuliert hat. Wir haben Christus nicht einfach für uns in Reinform. Wir können sagen, ich mache das in meinem Wohnzimmer mit mir alleine aus, sondern wir haben unsere Christusbeziehung ganz wesentlich im Zusammenhang des Leibes mit den anderen Glaubensgeschwistern. Das ist sehr wichtig. Denn es wird ja so getan, als sei zum Beispiel jetzt ein Lockdown kein Problem, weil jeder ja zu Hause Fernsehgottesdienst gucken kann. Das ist nicht das Bild des Neuen Testamentes. Das ist es einfach nicht. Und deswegen bin ich froh, dass wir noch diese freie Religionsausübung im Land haben und die Gottesdienste nicht abgesagt werden. Weil das nicht geht. Isoliert. Als Einzelgliedmaß. Als Arm. Vom Fernseher. Das ist wirklich arm. Ich wollte mal eine Konfirmandenstunde machen. Als ich ins Dorf kam, dachte ich, das verstehen die Kinder. Ich gehe zum Fleischer, Julius, und kaufe mir da Schweinefüße. Und dann lege ich die in die Mitte und sage, jetzt wollen wir mal anfeuern, dass die laufen. Ist ja jedem klar, dass das nicht geht. Ein abgeschnittener Fuß läuft nicht. So, und deswegen, wenn Paulus sagt, dass alle wachsen miteinander zu dem hin, der das Haupt ist, heißt das, weil ein Glied am anderen Körperglied hängt, heißt, der Fuß hat Verbindung zum Kopf nur, wenn er am Unterschenkel ist, und dann ist da noch eine ganze Menge dazwischen. So, habe ich auch schon mal ausgeführt, diesen Gedanken. Und jetzt kommen wir zu einem kurzen Text, Römer 12. Und da möchte ich etwas sagen zu den unterschiedlichen Aufgaben und ihren Gefährdungen. Paulus spricht nämlich hier von besonderen Gefährdungen in den einzelnen Diensten, und ich glaube, dass die uns ein bisschen auf die Spur schon auch führen können, weil ja die Frage immer ist, was habe ich denn in der Gemeinde einzubringen? Hört mal, was er hier sagt. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist, Römer 12, 6 bis 8. Wir haben mancherlei Gaben. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er, ist jemand ein Lehrer, so lehre er, hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er, wer gibt, der gebe mit lauterem Sinn, steht jemand der Gemeinde vor, der sei sorgfältig, wer Barmherzigkeit übt, tue es gern. Werden manche sagen, hier stand nichts drin, was mir irgendwie helfen könnte, herauszubekommen, was für eine Gabe ich habe. Seht ihr, und das macht mir Spaß, dass man mal einen Text liest und dann sagt man erstmal, da steht doch gar nichts zum Thema, und dann stellt man fest, doch, vielleicht schon. Paulus nimmt hier verschiedene Aufgaben und Dienste in der Gemeinde und gibt Ermahnungen hinzu, und das macht er nicht ohne Grund so. Man kann sicherlich sagen, dass jede einzelne Ermahnung, die er hier schreibt, für alle gelten immer. Aber er macht es nicht ohne Grund, dass er spezielle Dinge zu speziellen Aufgaben nennt. Ich nehme mal ein Beispiel. Paulus sagt, wer ein Amt inne hat, der soll darin dienen. Ich denke, dass Paulus bei den Inhabern von Ämtern eine besondere Gefährdung sieht, ihre Stellung zu missbrauchen. Und das Amt zu gebrauchen, um eine Herrschaft auszuüben über andere. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir, wie recht Paulus damit hatte. Denn nichts hat so sehr im Katholizismus dazu geführt, dass Menschen unterjocht worden sind, wie diese Ämterhierarchie, die da ausgekaspert worden ist. Und immer weiter überhöht. Nicht, bis alle die Klappe halten mussten und nur noch die Weihbischöfe und Erzbischöfe was zu melden hatten, aber letzten Endes eigentlich nur der Papst, das von oben durch seine Kirchenrechte vorgab. Ich verkürze das und vereinfache es, aber ihr wisst, was ich sagen will. Denn Paulus hat doch recht. Er hat doch in einer fast prophetischen Weise diese Ermahnung gerade dem Amt zugewiesen und gesagt, ihr sollt dienen. Und da nützt es auch nichts, wenn sich Kirchenobere als die Diener der Gemeinde verstehen oder der Papst und sich dann die Füße küssen lassen oder ihren goldenen Ring. Das ist relativ einfach zu erkennen, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Aber manchmal ist es so, dass man Dinge eigentlich ganz einfach erkennen kann und trotzdem finden sie statt. Also es ist auch interessant, aber anderes Thema. Ein anderes Beispiel aus dem Text, wer gibt, sagt Paulus, wer etwas gibt, soll es aus lauterem Sinn tun. Ich glaube, dass Paulus hier eine Dynamik anspricht in unseren Herzen, die wir vielleicht umgangssprachlich als Hintergedanken bezeichnen würden. Also wer zum Beispiel etwas gibt, materiell oder finanziell, und wer das Potenzial dazu hat, sehr viel zu geben, der kann manches dirigieren damit. Und ich glaube schon, dass gerade dieser Bereich jetzt wirklich anfällig ist. Natürlich sind auch andere Gaben anfällig. Man kann immer Hintergedanken haben bei allem, aber ich glaube, dass das ein Bereich ist. Man kann durch seine Finanzen die Ausrichtung einer ganzen Gemeinde dirigieren. Vielleicht hat Paulus auch prophetisch gesehen, diese Idee, dass man durch Spenden sich irgendwie freikaufen kann. Also ich sage es nochmal in unsere Predigtreihe eingeordnet. Gaben im Dienst des Gemeindeaufbaus. Ich hatte schon mal gesagt, es gibt Gaben, die haben besonders mit dem Heiligen Geist zu tun und es gibt auch Gaben, die sind einfach auch natürlich. Und ich habe einen sehr guten Bekannten, Taufpaten, Onkel von der Johanna, Christian Pletsch, der hatte in seiner Verwandtschaft jemanden, der sagt, ich kann in meinem Beruf, der ist so speziell, ich kann da sehr, sehr viel Geld verdienen, aber dieser Beruf fordert alles von mir. Und er wollte sich gerne in der Gemeinde mehr einbringen und hat oft damit sich gerungen und gebetet. Und irgendwann hat er gesagt, hatte ich sehr deutlich den Eindruck, dass Gott mir sagt, du bist berufen, Geld zu verdienen und es der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Und das hat er gemacht, in großer Treue. Also wir bewegen uns wirklich in diesem Feld, nicht? Was kann ich beitragen, dass die Gemeinde gefördert wird? Aber wer das tun kann, könnte auch einen Hintergedanken haben, erstens die Gemeinde zu dirigieren, das habe ich schon gesagt, und aber auch die Idee, sich durch Spenden irgendwie frei zu kaufen. Merkt ihr, wie wir auch im Reformationsthema drin sind? Man stiftet eine Kapelle und durch die Stiftung der Kapelle werden so und so viele Jahre Fegefeuer gutgeschrieben. Findet ihr nicht auch, dass das erstaunlich ist, wie Paulus hier mit seinen Ermahnungen so ins Schwarze trifft, auch in einer prophetischen Weise? Wer eine Leitungsaufgabe hat, sagt er, der sei sorgfältig. Ich denke, das sind wirklich oft kleine Nachlässigkeiten, die eine gesamte Organisation schwer schädigen können. Im Buch der Sprüche steht, die kleinen Füchse verderben den Weinberg, weil sie da alles durchlöchern und graben. Jetzt könnte man fragen, sorgt Gott sich um die Weinberge? Warum steht sowas in den Sprüchen? Aber wenn man ein bisschen sich innerbiblisch insgesamt auskennt, dann werden die Dinge schon klar. Es sind oft die kleinen Nachlässigkeiten und Dinge, die man so durchgehen lässt und wo man nicht genau hinguckt und wo keiner Acht drauf hatte, die am Ende dann eine Gemeinde zerstören können. Und deswegen sagt Paulus ganz zu Recht, wenn jemand ein Leitungsamt hat, dann ist er in ganz besonderer Weise gefordert, sorgfältig zu sein. Denn wenn jemand Kindergottesdienst macht und ist darin nicht sorgfältig, ist das auch ein Schaden. Aber nicht so groß, wie wenn die Gemeindeleitung nicht sorgfältig ist in den Dingen, die sie tut. Und der Schaden im Kindergottesdienst, wenn das nicht sorgfältig gemacht wird, ist auch immerhin noch größer, wie wenn der Putzdienst nicht sorgfältig ist. Dann kann man vielleicht sich darüber ärgern und sagen, hier sind überall noch Spinnenweben, aber das ist nicht wirklich gravierend. Und deswegen ist es natürlich richtig, dass Paulus das hier so zuordnet und sagt, Sorgfalt ist nötig. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich schon hinleitet zu der Fragestellung, wie erkenne ich eigentlich meine Gaben? Paulus sagt, wer Barmherzigkeit übt, der tue es gern. Und ich glaube, wie ich schon sagte, man kann das jeder anderen Gabe und jedem anderen Dienst auch zuordnen. Natürlich sollen wir die Dinge gerne tun. Aber seid ihr nicht auch der Meinung, dass es relativ wenig erheblich ist, ob der Putzdienst kommt und die Leute sagen, also ich habe heute hier überhaupt keinen Bock, aber ich mache es einfach, weil es gemacht werden muss. Der Schaden wird begrenzt sein. Aber jemand, der in der Gemeinde Barmherzigkeitsdienste verrichten soll, ich nehme jetzt mal den Bereich der Diakonie, Altenpflege, findet ihr nicht, dass es in besonderer Weise maßgeblich ist, ob zum Beispiel der Besuchsdienst einer Gemeinde seine Alten- und Krankenbesuche gerne macht? Ich finde schon. Nichts ist doch schlimmer als eine Altenpfleger oder Altenpflegerin, die ständig griesgrämig in die Zimmer geht, weil sie eigentlich keine Lust zu der Tätigkeit hat. Vielleicht muss man deswegen Pflegeroboter erfinden, die fragen nicht danach. Aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich hilft. Also gerade der Bereich der Barmherzigkeit, und Paulus nennt es unter den Geistesgaben, dem ordnet er zu die Ermahnung, der dann tut es gern. Und das führt uns natürlich auf eine Spur, nämlich wer die Gabe der Barmherzigkeit hat, der muss ja zumindest schon mal das daran vielleicht erkennen, dass er Freude hat, sich barmherzig Menschen zuzuwenden. Oder? Und wenn man sagen kann, eigentlich kann man diese Ermahnungen auch jeder anderen Geistesgabe grundsätzlich zuordnen, dann könnte das ja ein sehr naheliegender Gedanke sein, zu sagen, wie erkennst du denn deine Gaben? Ja, vielleicht einfach schon schlicht dadurch, dass du in dich gehst und dich fragst, was tue ich eigentlich gerne? Und zwar grundsätzlich gerne. Es geht ja nicht darum, dass wir immer Spaß haben. Natürlich machen nicht alle Dinge uns immer Spaß und das ist klar, man muss manchmal auch Dinge einfach machen, auch wenn man gerade mal nicht die Lust dazu hat. Aber es gibt doch eine Grundausrichtung und das kennt doch jeder von sich. Woran habe ich Freude? Was füllt mich aus? Was interessiert mich auch? Wo fühle ich mich hingezogen? In welchen Bereichen merke ich, wenn ich mir da Gedanken anfange zu machen, entwickelt sich auch eine Kreativität in mir, zu sagen, so könnten wir das machen. Das ist schon ein wichtiger Hinweis darauf, was habe ich denn für eine Gabe? Jetzt bin ich bei dem Thema, wie erkenne ich die Gaben, wie kann ich mich da einordnen? Es ist wichtig, das Thema Selbstreflexion, mal über sich nachdenken. Und ich glaube, dass die Gemeinde Jesu Menschen insgesamt so sehr fördert wie nichts anderes. Weil wenn du sagst, ich bin als Christ unterwegs, möchte in der Gemeinde mich einbringen und deswegen über dich nachdenkst, dann bist du schon einen ganzen Schritt weiter als die meisten Menschen, die so in der Gesellschaft um uns herum sind, die denken so gar nicht. Also das ist jetzt ein bisschen pauschal, ne? Ich hoffe, dass ihr, wenn ich jetzt hier so schwarz-weiß rede, die Grautöne selber findet. Aber im Prinzip kann man schon das sagen, dass viele Menschen doch sehr eigentlich oberflächlich leben. Aber wenn man anfängt, sich zu hinterfragen und sagt, ja, was kann ich denn einbringen? Wie bin ich denn gestrickt? Dann ist das einfach das Thema Selbstreflexion und das fördert auf allen Ebenen. Und da komme ich noch einmal zurück zu den besonderen Gefährdungen, die Paulus hier ja in diesem Text einbringt. Es könnte ja zum Beispiel sein, wenn ich mich frage, wie bin ich denn gestrickt, und ich stelle fest, also besonders sorgfältig bin ich nicht. Es gibt ja Menschen, die sind in allem immer sehr umsichtig und penibel. Und es gibt Menschen, die lassen immer fünfe gerade sein und denen ist das alles nicht so wichtig. Und das ist keine Wertung, merkt ihr? Ich will das nicht werten. Wir leben nicht davon, dass wir Dinge auswerten. Also der Deutsche ist ja insgesamt in der Welt mit dem Ruf versehen, sehr sorgfältig zu sein und war ja dann auch in seiner Geschichte immer der Meinung, dass andere Völker, denen man das nicht so zugeschrieben hat, deswegen minderwertig wären. Man hat gar nicht gesehen, welche Potenziale da vielleicht sind, die man selber nicht hat, ne? Und das, was hier gibt's natürlich auch in der Gemeinde. Ich sage das keine Wertung. Wenn jemand nicht sorgfältig ist, dann ist das erst einmal nicht schlimm. Aber man sollte ihn vielleicht nicht mit den Leitungsaufgaben betrauen. Das heißt, auch die Grenzen deiner Persönlichkeitsstruktur sind ein sehr deutlicher Hinweis manchmal darauf, was deine Gabe sein könnte. Es ist nämlich manchmal so, dass das Gegenteil dessen, was meine Grenze ist, vielleicht das Feld beschreibt, in dem ich besonders von Gott gebraucht werde. Und ich nehme das jetzt nochmal beispielhaft an zwei Beispielen. Wenn jemand zum Beispiel die Gabe der Lehrer hat und das aber gar nicht weiß, dann überlegt, was könnte ich denn haben? Und dann merkt man, also eigentlich gelingt mir das ganz gut, Dinge anderen Menschen deutlich zu machen, aber zuhören kann ich nicht besonders. Gibt's Menschen, die können das nicht. Die hören nur immer sehr oberflächlich oder sie hören nur sehr wenig. Es fällt ihnen schwer, sich lange darauf zu konzentrieren, was andere ihnen berichten. Dann würde ich mal vermuten, dass es nicht die Bereiche der Seelsorge sind. Umgekehrt, wenn jemand sagt, mir fällt das schwer, Dinge zu erklären, aber ich kann Menschen sehr genau zuhören, hinhören und das einfach mal aufnehmen. Ich muss auch nicht immer eine Lösung anbieten. Es gibt Menschen, die hören einfach zu, bieten keine Lösung an und andere finden das sehr hilfreich, sehr erstaunlich, nicht? Also es können gerade deine Persönlichkeitsgrenzen sein, die einen Hinweis aber auch darauf liefern, was dir vielleicht anvertraut ist und was du in der Gemeinde tun kannst. Das ist noch der Bereich über sich selber nachdenken. Da ist ein weiterer Bereich, wie kann ich das eigentlich herausfinden, dass man einfach andere Menschen fragt. Man kann ja fragen, mit anderen darüber reden. Wie nimmst du mich denn wahr? Manchmal erkennen andere Menschen Aspekte der eigenen Persönlichkeit, die man selber nie so gesehen und wahrgenommen hat. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man in der Gemeinde miteinander spricht und sich wirklich wahrnimmt, und zwar vorurteilsfrei. Es gibt so eine schädliche, tödliche Art zu reden, sagt man, ja, der oder die ist ja immer so. Und das ist dann, da hat man so eine Kiste, in die dann derjenige einsortiert ist. Das ist ja nicht hilfreich, ist ja nicht förderlich. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, in der Gemeinde schon darüber zu reden und zu sagen, ja, wir wissen, also er oder sie, das ist schon immer so, ne? Man kann man schmunzeln und sagen, ja, aber was steckt denn da drin? Was steckt denn dahinter? Und das geht nur, wenn man in der Gemeinde sich austauscht, wenn eine Offenheit ist, wenn man sich trifft. Das geht auch im Wohnzimmer nicht. Und dann ist natürlich das Thema informieren. Welche Gaben gibt's denn überhaupt? Und worin drücken diese Gaben sich aus? Und da hat die Sabine zum Beispiel jetzt einen Gabentest ausgedruckt, und zwar den von Campus für Christus, wo ich letzte Woche von gesprochen habe, hat sie einfach mal ausgedruckt und kopiert. Und das kann jeder, der einen Computer hat, machen. Und dann könnte man diesen Test ausfüllen und ankreuzen und sich hinterher überraschen lassen, was da drin steht. Und viele jüngere Leute zum Beispiel, wie jetzt vielleicht die Johanna und der Richard, die hoffen dann die ganze Zeit, dass sie nicht schrecklicherweise die Gabe der Ehelosigkeit haben. Und wenn sie das richtig angekreuzt haben, wird das wahrscheinlich auch nicht rauskommen, denke ich mal. Und dann könnte man so eine Gegenprobe machen. Ist bei manchen Gabentests auch so. Da fragt man andere Leute, die einen gut kennen, 3 oder 4, und die kreuzen das auch an für diese Person. Und dann kann man sehen, oftmals deckt sich das. Und das kann schon mal eine Basis sein. Und dann als letztes, das will ich aber nicht ausführen, ich will es nur nennen, weil das kommt dann nächste oder übernächste Woche, man könnte auch biblische Beispiele studieren. Es gibt ja so unterschiedliche Menschen in der Bibel. Ein Jona ist nun wirklich was ganz anderes als ein Mose oder ein Petrus. Und auch in diesen Persönlichkeitsprofilen drücken sich bestimmte Dinge aus, was diese Menschen für Gaben hatten und wie sie von Gott gebraucht wurden, in welchen Diensten. Und da hat man schöne biblische Lehrbeispiele. Und das ist deswegen sehr ermutigend und schön, weil man darin sieht, Gott braucht alle. Das ist Freiheit der Kinder Gottes. In unserer Gesellschaft wird oft sehr wertend und richtend darüber geurteilt, ja, der ist so und so und so. Und das wird zur Qualifikation, wird das in der Gemeinde Jesu nicht, hoffentlich nicht. Sondern da geht es um eine nüchterne Analyse. Und wir finden in diesen biblischen Beispielen natürlich auch Menschen, die kolossal manchmal daneben gelegen haben. Natürlich hat Jona daneben gelegen, ist abgehauen. Und dann war er unzufrieden mit dem Ergebnis seiner Predigt. Der Mann war ein Evangelist. Da ist eine ganze Stadt umgekehrt. Obwohl er gar kein Interesse daran hatte, dass die das tun. Das ist ja wirklich schockierend eigentlich. Es ist sehr inspirierend und sehr herausfordernd und sehr fruchtbar und sehr überraschend, wenn man sich mit biblischen Geschichten und Personen beschäftigt in dieser Hinsicht. Und damit will ich schließen. Ihr könnt, seid erwachsen, ihr könnt selber mal überlegen, welche biblischen Figuren ihr kennt. Und auf diesem Hintergrund nochmal die Geschichten lesen. Und schon kommt Erkenntnisgewinn und Freude am Lesen der Heiligen Schrift. Amen.